Willkommen.
Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 8. Die Theaterchefin sagt, da hat sich um unseren armen Wolle ja ein richtiges Kriminaltheater entwickelt. Ja, antwortet Inga Lührsen, das Kriminaltheater ist wieder unser Tatort. Sie haben was Neues für uns? Perdita Kaufmann reicht der Kommissarin einen Umschlag. Der ist geöffnet und auf ihm kleben ein Airmail-Label und US-amerikanische Briefmarken. Darf ich? Inga Lührsen holt ein paar zusammengeheftete Seiten aus dem Kuvert. Ein Skript von Wolle. Er hatte es bei uns abgeliefert. Spannende Geschichte, ein Entwurf. Aber Ralf und ich meinten eher was für ein internationales Publikum. Für einen Thriller-Film vielleicht. Ich meine, der Plot ist schon ganz schön verrückt. Er hatte den Einfall, sein Stück in der Kulisse eines Flughafens spielen zu lassen. Genauer in einer dieser Sicherheitsschleusen, wo man alles in Plastikkörben auf ein Fließband legen muss. Schlüsselbund, Handy, Geldbeutel, Gürtel, Cremes und Rasierwasser in verschlossenen Plastikbeutel. Und Notebooks oder Tablets extra. Und das war sozusagen der Knaller des Plots. Notebooks und Tablets extra. Wolle hat immer behauptet, bei seinen vielen Flugreisen hätte er mindestens 3 seiner Notebooks mit Defekten zurückerhalten. Das hat er eingebracht als Höhepunkt seines Theaterplots über eine Recherche in die Welt der Algorithmen. Der amerikanische Geheimdienst habe längst eine viel effektivere Stufe seiner weltweiten Überwachungsgelüste realisiert. Statt des Herumwühlens in Billionen gespeicherter Internetdaten, wie vom Whistleblower Snowden bekannt gemacht, die zielgerichtete Ausspähung mobiler und deshalb potenziell gefährlicher Weltreisender, also vor allem von Journalisten. Deren Laptops, Tablets oder Smartphones, alle elektronischen Kommunikationsträger eben, würden an den Schleusen von Knotenpunkten des internationalen Flugverkehrs durch eine blitzschnell arbeitende Software des amerikanischen Geheimdienstes ausgewertet und dann manipuliert. Computerprogramme würden gefundene Textbausteine später neu zusammensetzen zu gefälschten Geschichten. Die würden dann als seriöses Nachrichtenangebot rausgehen in Informationsnetzwerke, die mehr und mehr beherrscht würden von immer weniger Medienkonzernen. Und die wiederum würden von einer winzigen Machtelite beherrscht, die ein Interesse daran hätten, das Weltgeschehen und vor allem das Marktgeschehen zu steuern. Können Sie alles auf den wenigen Seiten da lesen. Aber wie das auf einer Theaterbühne umsetzen? Algorithmen? Der Tanz von 01001? Naja, Rolf hat da so einen alten Kontakt in Hollywood und wir meinten, wir sollten dem Wolle irgendwie mal weiterhelfen. Gut, sie macht eine Pause, wir haben das hinter seinem Rücken gemacht. Jetzt ist das Skript zurückgekommen. Perdita Kaufmann zeigt auf den Skripttitel. Die Schleusenwärter. Dabei ist mir natürlich durch den Kopf gegangen, was da in den letzten Tagen über Wolfgang Raupachs Ende in der Weserschleuse zu lesen war. Kriminalhauptkommissarin Lührsen betrachtet Skript und Kuvert. Das würde ich gerne mitnehmen. Und sie denkt, ist das jetzt Mark Twains Geschichte? Mit Nagib Pramagupta im Schlepptau und mit Wolfgang Raupachs Notebook in der Umhängetasche klingelt Kriminalassistent Carlsen an der Flurtür. Dort ist das Namensschild zur kleinen Wohnung überraschenderweise nicht mehr ohne Namen. Handgeschrieben steht da Hassan Ahmad. Carlsen war davon ausgegangen, eine leere Wohnung vorzufinden. Er hatte mitbekommen, dass die Raupach-Tochter abgereist war, aber der extra bunt mit den Schlüsseln zum Haus, zum Flur und zum Apartment war, in seinem Büro geblieben. Diese Wohnung um die Ecke wäre ein guter Platz, hatte er gedacht, um die Informatikkenntnisse des El Sol-Kellners an dessen freiem Tag ausprobieren zu lassen. Der hat in seiner Umhängetasche die nötige Gerätschaft dabei. Und jetzt stehen beide vor der Flurtür und niemand macht auf. Im Grunde, denkt sich Kriminalassistent Carlsen, ist die Wohnung von uns noch gar nicht freigegeben. Und wer Hassan Ahmad ist, hat ihm keiner gesagt. Auch für ihn ist die Ermittlung erst seit kurzem wieder offiziell. So benutzt er den zweiten und den dritten Schlüssel vom Bund und findet die Wohnung noch mit demselben Mobiliar vor. Doch es stehen geöffnete Koffer da und das Bett ist benutzt. Hier hat er also gewohnt, der Herr Raupach, sagt Nageb Pramagupta. Von hier kam er also immer runter, um bei uns die Lokalzeitung zu lesen und sein Bier zu trinken? Der El Sol-Kellner schaut sich um und Kriminalassistent Carlsen geht zum Tisch vor der Balkontür. An einer alten Schreibmaschine lehnt eine Mappe, darin ein Mietvertrag. Während sich der als Informatiker angeheuerte El Sol-Kellner im hinteren Teil der Zwei-Zimmer-Wohnung mit Raupachs Notebook an die Arbeit macht, checkt Kriminalassistent Carlsen das Dokument. Als Vermieterin hat unterzeichnet Christina Raupach. Als Mieter Hassan Ahmad, früher wohnhaft in Bremen-Fegesack. Adresse und Handynummer säuberlich aufgeführt. Carlsen beschließt, die Nummer anzurufen. Kriminalhauptkommissar Stedefreund hat plötzlich zwei Hilfs-Sheriffs. Der neue ist schwarz, heißt Simon, wird von seinen Kumpeln aber Zulu gerufen. Der andere, der Holländer, hat zwei zusätzliche Schwarze aufgetrieben. Die sitzen auch auf zwei Heuballen, aber schwarz ist bloß ihre Kleidung. Kord schwarz und Filz schwarz, die Hosen, die Westen, die Hüte. Zwei Knotenstöcke in schwieligen Händen, zwei Kleiderbündel zu ihren Füßen. Kriminalhauptkommissar Stedefreund hält in seinen Händen, was ihm die beiden soeben aus ihren Kleiderbündeln ausgewickelt haben. Zwei Kfz-Schilder mit den Nienburger Kennzeichen von Raupachs Opel, vor ein paar Wochen in Bremen abgefackelt. Simon hat der Versammlung in dieser Scheune des Krähenhofes, also im Heuhotel seiner Patenfamilie, zugestimmt. Dort haben die beiden Zimmermannsgesellen auf ihrer Wanderschaft Unterkunft gefunden. Mitgebracht zu diesem Treffen haben sie nicht bloß die beiden Autokennzeichen, sondern auch noch eine junge Frau, 17 Jahre, blondes Haar, die sich etwas abseits ebenfalls auf einen Heuballen gesetzt hat. Noch weiter abseits, in einer sehr dunklen Ecke, scheint noch eine Gestalt zu hocken. Sie rührt sich nicht, sie ist erst einmal Kulisse. Cornelis, Organisator dieses Drehbuchs, sagt: Zu Namen kommen wir vielleicht später. In Ordnung, Nils? Nils Stedefreund erinnert sich an seine Zusage, erst einmal nur zuzuhören und den Sheriff Stern außen vorzulassen. Er nickt. Ohne Spesen nichts gewesen, hatte der Holländer zitiert und gemeint, keine Information ohne diese Zusage. Bloß Simon hat sich vorgestellt, hier sei er zu Hause, seit ein paar Monaten Schüler der Polizeiakademie zu Nienburg an der Weser. Und als solcher, wie Stedefreund inzwischen weiß, Quelle der Information, die es aus dem kleinen Kreis von Dorfdissidenten bis in die Bremer Zeitung geschafft hat und weiter bis in die Pressekonferenz des Bremer Innensenators. Kriminalhauptkommissar Stedefreund hält also die beiden Autokennzeichen in den Händen und blickt fragend in die Runde. Der Holländer reibt sich seine Hände und fängt an. Es gibt noch einen dritten Gesellen auf Wanderschaft, musst du wissen, Nils. der kann nicht hier sein, weil von hier ist er los, vor knapp 2 Jahren. Da hat ihn das halbe Dorf verabschiedet. Er ist mit Stock und Bündel übers Dorfschild gestiegen. Das ist so Sitte. Ein Wandergeselle verabschiedet sich für 3 Jahre und 1 Tag. In der Zeit darf er nicht mehr in die Nähe kommen. Ja, eigentlich darf er sich nicht einmal bei seiner Familie melden. Erst nach 3 Jahren Wanderschaft und 1 Tag. Da steigt er wieder übers Dorfschild, dann von draußen nach drinnen. Aber naja, der Holländer schaut hinüber zum blonden Teenager. Heute gibt's ja Smartphones. Und wenn die Liebe im Spiel ist, Regisseur Cornelis gibt den Einsatz, aber die junge Frau bleibt stumm. Also fährt er fort. 2 Jahre. Da gibt's hier in der Provinz ja nicht so viele Gelegenheiten zum Amüsieren, nicht wahr? Und für die jungen Studentinnen und Studenten der Nienburger Polizeiakademie ist da ein Ausflug zum jährlichen Maiköniginnenfest schon eine interessante Abwechslung. Zeltdisco auf dem Lande. Jungs treffen Mädchen. Und die Jungs von der Polizeiakademie sind smart, nicht wahr? Er weist mit dem Kinn hinüber in die dunkle Ecke. So ergab das eine das andere. Man trifft sich nicht mehr im Zelt, sondern zum Bummel an der Weser. Man muss was vorzeigen, vielleicht um Eindruck zu machen bei einem blonden Mädel, das eigentlich vergeben ist. Aber der Angehimmelte ist seit 2 Jahren auf Wanderschaft. Was macht da ein Polizeischüler? Kunstpause. Dann nimmt der Holländer dem Kriminalbeamten die Kfz-Schilder aus der Hand. Man gibt an. Es war doch so, oder? Ein Wink zu den beiden Gesellen. Die stehen auf, bringen die Gestalt aus dem Dunkel ins Licht und setzen ihn auf einen Heuballen. Dort sitzt nun ein geknickter junger Mann, den der Regisseur als weiteren Polizeischüler einführt. Kein Name, aber jetzt Sprecheinsatz für die junge Frau mit Namen. Britta kann uns erzählen, was der ihr gesagt hat und was danach geschah. Britta rutscht auf ihrem Heuballen weiter nach hinten und bleibt stumm. Na gut, dann Simon, den der da Zulu nennt. Ist doch so. Simon holt ein Blatt Papier hervor und sagt, das ist ein Fax, verschickt an mich, hierher in den Krähenhof. Mein Name darauf, kein Absender. Simon liest vor. Das ist der anonym versandte Faxtext. An Simon Krähe, genannt Zulu. Das sollte dich interessieren. In Bremen ist vor einiger Zeit das Auto von Wolfgang Raupach aus dem alten Schulweg 7 abgebrannt. Wir haben ja alle in der Zeitung gelesen, was mit ihm passiert ist. Er ist tot im Bremer Weserwehr gefunden worden. Ein Kollege von dir hat die Schilder von Raupachs Auto hier in Nienburg. Die sind vor dem Feuer abgeschraubt worden, irgendwie als Beweis oder als Trophäe oder so. Er studiert mit dir an der Polizeiakademie. Ich weiß nicht, ob er sie selber abgeschraubt hat und ob er in Bremen dabei war. Jedenfalls ist er ganz stolz darauf und meint, das würde ihm bei seiner Laufbahn mächtig weiterhelfen. Das hätte ihm jemand in die Hand versprochen. Ob das jemand von hier war oder jemand aus Bremen, weiß ich nicht. Und was das alles mit uns hier zu tun hat, auch nicht. Aber du kriegst das vielleicht heraus? Ein Freund. Das ist ja nun nicht mehr Kinderkram, will Kriminalhauptkommissar Stedefreund sagen, aber sein erster Hilfs-Sheriff legt den Finger an die Lippen und sagt, ich empfehle erstmal weiter mit dem Drehbuch, sonst ist Schwarzblende, fürchte ich. Dennoch, sagt Stedefreund als Polizeibeamter und wendet sich an den neuen Gast in der Runde, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht freiwillig hier sind? Und was ist das da an Ihrem Ohr? Die Hand fährt zum Verband am Ohr. Schmerz zuckt über das Gesicht. Das waren die da. Die haben mir den Ohrring rausgerissen. Körperverletzung? Wollen Sie Anzeige erstatten? Mach mal halblang, Nils, mischt sich sein erster Hilfs-Sheriff ein. Lass uns erst das Drehbuch abarbeiten. Schlitzohr, sagt einer der beiden Wanderburschen. Wer betrügt, wird markiert. Alter Brauch unter Wandersleuten. Der wird nix anzeigen. Schlitzohr? Fragt Stiedefreund. Na ja, grinst der Zweite und zeigt auf seinen eigenen Ohrring. So ist das. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Dafür steht der Ring. Pech, dass er auch einen Ohrring hatte. Kommt der weg, bleibt ein Schlitz. Und ein Schlitzohr ist eben seit alters her jemand, den tatsächlich ein Schlitz im Ohr zierte. Zu diesem Schmuck ist keiner freiwillig gekommen, sondern er ist mit ihm bestraft worden. Können Sie nachlesen im Internet. Hier, er hat sein Smartphone schon in Betrieb genommen. Alter Brauch im digitalen Zeitalter, fragt Stiedefreund. Der Wanderbursche hat den Knotenstock weggelegt, jetzt liest er unbeirrt vor. Diese Form der körperlich relativ harmlosen Misshandlung war in vergangenen Zeiten die Strafe für verschiedene Vergehen und sollte in Zukunft Mitmenschen davor warnen, dass sie es mit einem zu tun hatten, der seine Ehre verloren hatte und den sie lieber meiden sollten. Er will weiterlesen, bricht jedoch ab. Stiedefreund nimmt ihm das Smartphone aus der Hand und liest weiter. Weil Ehre damals einen ungleich höheren Stellenwert hatte, war es dem Schlitzohr so gut wie unmöglich, ins normale Leben zurückzufinden. So blieb ihm zum Beispiel die Mitgliedschaft in einer Zunft verwehrt, wodurch er keinen ehrbaren Beruf mehr ausüben konnte. Stattdessen musste er versuchen, als Söldner, Landstreicher oder gar Verbrecher über die Runden zu kommen. Eine zweite Chance gab es also nicht. Ganz im Gegenteil, der einmal Gestrauchelte wurde so erst recht auf die schiefe Bahn gedrängt und musste im heutigen Sinne schlitzohrig sein. Lass mich weitermachen, unterbricht der Holländer den Versuch des Kriminalkommissars, das Gelesene zu kommentieren. Im Drehbuch stand für Britta die Frage, was tun mit der Information? Sie rief ihren Freund an. Der war in Frankreich und nach Hause zu kommen verbieten die Regeln. Jedenfalls sind 50 Kilometer um den Heimatort für ihn tabu. Also tat er zwei Dinge. Er riet Britta, dem Freund Simon, anonym ein Fax zu schicken. Das tat er, um sie zu schützen. Und dann fand er heraus, wer von seiner Zunft sich hier in der Gegend aufhielt. Das sind diese beiden hier. Die schickt er in dieses Heuhotel. Der Krähenhof ist bekannt dafür, dass hier immer mal Leute aus aller Welt im Heu übernachten können. Als guter Polizeischüler fand Simon natürlich schnell heraus, wer das Fax geschickt hatte. Wie, das habe ich ja schon erklärt. Und dann kamen ja auch bald die beiden Wandervögel zu seiner Unterstützung. Tja, und nun haben wir alle vier hier plus ein Schlitzohr. Und das klingt nach mittelalterlicher Prangerjustiz, sagt Kriminalhauptkommissar Stiedefreund. Tut mir leid, Cornelis, das wird zu klären sein. Und ein bisschen mehr. Es hat 8 Minuten gedauert. Dann steht der neue Mieter in der Wohnungstür. Kriminalassistent Carlsen hat ihn auf der Baustelle nebenan am Handy erwischt. Und jetzt erfährt er endlich, wie es zu dem neuen Mietverhältnis gekommen ist. Mir sagt ja keiner was, grollt er im Stillen, als Hassan Ahmad vom Besuch der Kriminalhauptkommissarin Lüessen in Begleitung der Raupach-Tochter bei ihm im Fegesacker Hochhaus erzählt. Und noch ärgerlicher wird Carlsen, als er von der Zwischenverwendung des Raupach-Notebooks in jenem Fegesacker Hochhaus erfährt. An diesem Notebook macht sich seit geraumer Zeit im Hinterzimmer der indische IT-Experte zu schaffen, der sich von seinem Broterwerb als Kellner unten im El Sol freigenommen hat. Nageb Pramagupta hat aufmerksam zugehört und jetzt seine IT-Beschäftigung eingestellt. Sie hat mich angerufen, die Tochter von Herrn Raupach, kurz vor ihrem Rückflug nach London, hat Hassan Ahmad soeben berichtet. Ob ich nicht lieber in der Innenstadt wohnen würde, hat sie gefragt. Aber klar, habe ich gesagt, das ständige Bahnfahren kostet auch Geld, wissen Sie, und das hier ist ein Glücksfall. Ich wohne ja jetzt direkt neben meiner Arbeit, unten auf der Baustelle. Da kann ich sogar für den Sicherheitsdienst die besser bezahlte Nachtschicht schieben und am Tag hier in der Stadt noch einen zweiten Job machen. Der Kellner vom El Sol denkt, Was für ein Glückspilz. Ich muss jeden Tag genauso weit fahren. Aber dann besinnt er sich auf den Job an diesem Notebook. Du warst damit im Internet? Fragt er Hassan Ahmad. Der nickt. Immer da draußen in Fegesack. Immer, wenn ich mit Frau Raupach in London Mails ausgetauscht habe über dieses Flüchtlingsheim, das ihr Vater da auf dem Land in dem Kurhaus einrichten wollte. Bestandsaufnahme der Bausubstanz, erste Zeichnungen und so. Sie ist ja Architektin, ich bin Bauingenieur. Also wie? Über einen Stick oder über WLAN? Hakt der El Sol-Kellner als indischer IT-Experte nach. Über einen Stick, den hatte Herr Raupach mir besorgt. Und immer nur in Fegesack oder auch noch woanders. Ich hatte das Notebook immer bloß in meiner Wohnung, natürlich weggeschlossen. Das hätte mir ja sonst vielleicht geklaut werden können. Und das gehörte doch Herrn Raupach. Und irgendetwas darauf entdeckt, ich meine, außer Bauzeichnungen und Mails aus London? Die Cloud-Anwendung. Aber da hat Herr Raupach gesagt, die ist sowieso verschlüsselt. Da muss ich mir keinen Kopf machen. Darauf könnte er von überall im Internet zugreifen. Bloß hätte er jetzt gar keine Zeit, sich darum zu kümmern. Und ein paar Wochen später war er tot. Dann wollen wir uns jetzt darum kümmern, sagt Kriminalassistent Carlson. Wird das gehen? Nagib Pramagupta nimmt das Notebook und geht auf den Balkon. Ich habe einen WLAN-Zugang entdeckt, wahrscheinlich vom Hotel um die Ecke. Braucht zwar ein Passwort, aber das ist die einfachste Hürde. Wir sind bald im Internet. Dafür habe ich ja meine Gerätschaft mitgebracht. Und so sitzen die drei, etwas beengt, auf dem verglasten Balkon und beobachten auf dem Monitor des IT-Experten den schier endlos scheinenden Lauf von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen, Zeilen, die rasant von oben nach unten scrollen. Da! Das Monitorbild ist eingefroren. Wir können jetzt mit dem Notebook ins Internet. Und in die Wolke? Der IT-Experte nickt. Egal, was da verschlüsselt ist, es wird bloß ein bisschen länger dauern. Die drei sehen Folgendes. Das Betriebssystem des Notebooks startet gemächlich. Das Bild des Desktops mit den Symbolen für die Anwendungen baut sich auf. Eines der Symbole zeigt eine Wolke. Als das Desktop-Bild stabil ist, steuert Nagib Pramagupta mit der Maus den Cursor zu dieser Wolke. Er klickt sie an. Ein Fenster erscheint mit der Meldung: Nicht ausführbare Datei. Was ist das? Fragt Kriminalassistent Carlson. Nagib Pramagupta hat ein anderes Symbol auf dem Desktop angeklickt. Wieder das Fenster. Nicht ausführbare Datei. Der IT-Experte hat schon aufgeblickt, bevor Carlson abermals fragen kann. Er schaut konzentriert durch die Fensterscheibe. Da drüben, auf dem Dach, ruft er. Was? Carlsons Blick folgt der Richtung des Zeigefingers und erhascht noch eine Bewegung. Was war das? Zwei Personen. Auf dem Dach der Hochgarage da drüben. Hassan Ahmad sagt, auf das Dach darf niemand. Ich war da mal eingesetzt als Sicherheitsmann. Da waren nachts Frauen belästigt worden. Ich kenne mich da aus. Die Tür zum Dach ist immer versperrt. Aber ich habe da auch jemanden gesehen, beharrt Kriminalassistent Carlson. Die sind jetzt weg. Und mit ihnen ihr Gerät, sagt der IT-Experte, klappt das Notebook zusammen und fügt hinzu, das ist hin. Moment mal, was für Männer, was für Gerät und wieso ist das Notebook hin? Carlson schaut skeptisch auf den Kellner vom El Sol, dem er Raupachs Notebook anvertraut hat. Ein Crash, verursacht durch einen Trojaner, der offenbar schon vor einiger Zeit das gesamte Betriebssystem verseucht hat. Irgendwann, als der Herr Raupach damit noch selber im Internet war, dieser Trojaner hat da gewartet wie ein Schläfer. Und jetzt, in dieser Minute, ist er aktiviert worden. Jemand hat von da drüben beobachtet, dass wir uns an diesem Notebook zu schaffen machen. Und dann? Mikrowelleneinsatz. Das funktioniert bis zu 300 Metern. Mit 2,4 oder 5 Gigahertz. Und plötzlich, mit Panik in der Stimme, fragt er, sind wir hier sicher? Was heißt, sind wir hier sicher? Ich bin von der Polizei. Das hat die nicht gekümmert. Im Gegenteil, die wollten nicht, dass die Polizei sieht, was in der Wolke ist. Kann mir jetzt bitte jemand erklären, was hier los ist? Kriminalassistent Carlson verliert die Geduld. Er hat das Smartphone am Ohr und in wenigen Minuten hat er einen Streifenwagen zu der Hochgarage beordert, deren Dach jenseits der Wallanlage in etwa 300 Meter Entfernung zu sehen ist. Darunter ist die Rampe vom obersten Geschoss zu erkennen, über die hin und wieder ein PKW abwärts rollt. Wonach sollen die Kollegen suchen? Nach zwei Personen? Nach irgendwelchem Gerät? Carlson hat sein Smartphone noch am Ohr. Wenn die es noch dabei haben, dann vermutlich in einem Alukoffer und wahrscheinlich auch einen leistungsstarken Akku und ein großes Stativ zusammengeschoben. Das geht nicht aus der Hand, das muss genau kalibriert sein. Leistungsstarke Ferngläser müssen die auch gehabt haben. Carlson gibt die Angaben durch. Dann klappt er das Smartphone zusammen und steckt es weg. Die müssen da schon eine Weile gewartet haben. Die haben gewusst, was in dieser Wohnung passiert, sagt Nagib Brahmagupta. Also mal zusammengefasst. Kriminalassistent Carlson versucht, seine Gedanken zu ordnen. Jemand wusste, dass wir hier in Raupachs Notebook gucken wollten? Dafür haben die da drüben auf dem Dach, was weiß ich, für eine Gerätschaft in Stellung gebracht und damit haben sie Hokuspokus in ein paar Sekunden alles in diesem Notebook gesperrt? So ist es. Der IT-Experte schaut kummervoll auf das Gerät, das auf seinen Knien ruht. Was heißt das? Sie haben doch vorhin auch das Passwort von diesem Hotel-WLAN geknackt. Und wenn die da einen Trojaner schon vor langer Zeit versteckt haben, ich meine, dann hätten die doch schon längst alles löschen können, oder? Herr Carlson, nachdenklich schaut der IT-Experte den Polizisten an. Hat schon mal jemand in dieses Notebook geguckt? Ich meine, seit Sie es von ihm bekommen haben? Er nickt hinüber zu Hassan Ahmad. Der schüttelt den Kopf. Erst will Carlson auch den Kopf schütteln, dann sagt er, natürlich haben wir nachgesehen, ob da was Fallrelevantes drauf ist. Und klar, wir waren auch in den Web-Anwendungen. Und alle Anwendungen haben immer funktioniert? Nie solche Sperrfenster. Und jetzt? Wird das wieder funktionieren? Auch ein Computerforensiker wird da nichts mehr ausrichten können. Alles unbrauchbar gemacht. Aber weshalb erst jetzt? Die hatten ein Programm eingesetzt, das die Verschlüsselung der gesamten Harddisk schon vor längerer Zeit eingeleitet hat. Der Trojaner wartete bloß noch auf seine Aktivierung. Und das ist passiert, eben vorhin, als wir in die Wolke wollten, per Mikrowelle. Die sind da selber nie reingekommen, ich meine in die Wolke, meldet sich Hassan Ahmad zu Wort. Korrekt, sagt Nagib Brahmagupta. Deren Inhalt ist ja nicht in diesem Notebook gespeichert, bloß die Anwendung, mit der man in die Wolke kommt. Der Inhalt liegt auf einem Server irgendwo in der Welt, zugänglich übers Internet, nur mit der Anwendung in diesem Notebook. Und das war bei mir, nicht mehr bei Herrn Raupach. Und das hat keiner gewusst, nicht mal die da auf dem Dach, bis sie es hier bei uns entdeckt haben, denkt Kriminalassistent Carlson, und ihm schwant Schlimmeres. Wie soll er in der Abteilung erklären, dass er einen Kellner aus dem El Sol an das Raupach-Notebook gelassen hat, statt das gute Stück einem, wie ist das nochmal, einem Computerforensiker zu überlassen? Dann sieht er ein Grinsen aufglimmen im Gesicht von Nagib Brahmagupta. Der packt das Notebook und seine Gerätschaft und kehrt zurück in den hinteren Raum der Zweizimmerwohnung. Dort stellt er alles ab. Als ihm die beiden anderen gefolgt sind, weist er auf etwas, das wie eine Box in der Größe einer mal üblichen VHS-Kassette aussieht. Das ist eine externe Harddisk mit 3 Terabyte. Er sieht die fragenden Blicke. 1 Terabyte ist eine Speichereinheit, die entspricht ca. 1000 Gigabyte, genauer 1024 Gigabyte. Und? Da ist alles drauf, was sich auch auf den Laufwerken des Notebooks befunden hat. Nagib Brahmagupta grinst noch immer. Ich bin ja nicht blöd. Natürlich habe ich vorhin erstmal alles kopiert. Und ich, meldet sich Hassan Ahmad, hab eine Idee. Sie hörten die Folge 8 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.